Herzlich willkommen bei
«Techtel Mechtel», dem Schweizer Tech-Podcast.
Folge 303 mit mir, Philipp Brüegg, mit dem Samuel Buchmann.
Hallo miteinander.
Und mal wieder am Simon Balisan.
Hallo.
Aus Wien, hä? Ja. Zugeschaltet, crazy.
So ist es, ja.
Ein Wiener Würstchen.
Die Leitung steht.
Wie? Ist es schön dort?
Es ist wunderbar, es ist noch ein bisschen Ruhe vor dem Sturm. Jetzt ist ja da der ESC. Die Stadt bereitet sich dann langsam auf das vor. Ja. Die findet nicht weit von da findet der statt, aber es ist schon die ersten Memes gesehen auf den Social Media, auf was man sich muss gefasst machen mit irgendwie du sagst, das ist das grosse Problem. Die transportiert dann alle Leute an und so. Aber ja, nein, ich bin da.
Schön, wenn man so eine Workation machen in Wien. Aber dort nimmt man automatisch pro Monat 10 Kilo zu, weil man nur Wiener Schnitzel und Kaiserschmarrn frisst, oder?
Ich probiere, das Gewicht zu halten, aber das geht nur mit einem sehr harten Sportregime. Das muss ich wirklich sagen.
Du bist einfach schon mit irgendwie 10 Kilo zu viel dort eingegangen.
Ja.
Und das
hebst. Das habe ich jetzt einfach, ja. Nein,
die Verfettung.
Ja, das ist wirklich so. Vor allem die Küche, die sind es.
Ja.
Also, gut. Fett sind auch unsere Themen. Reden zuerst über den Steam-Controller, der jetzt da ist, über den Novum, den Kopierschutz, der geknackt worden ist, über die vermeintliche, muss man jetzt sagen, PlayStation-Online-Pflicht und über den Elon Musk versus OpenAI. Denn, wenn wir den Simon da hat, haben wir wieder mal ein bisschen Arzi-Farzi-Filme, und zwar über Rose. Reden wir?
Rose heisst
Rose,
der
Entschuldigung.
Deutsch,
so arzi-farzi, das ist eben Rose.
Deutsche Name.
Deutscher Film. Ich weiß nicht, wenn wir das letzte Mal so einen gehabt haben. Obwohl ich das Kanu des Manitou gesehen habe. Sicher aber gleich hochstehend. und dann über Saros, das neueste Game von Housemarque, und über Bloodborne. Die PC-Version.
Ja, mm-hmm. Ja, in Anführungs- und Schlusszeichen.
Genau, in grossen Anführungs- und PlayStation. Was? Also gut, ja. Bevor Sie es merken, springen wir gerade in die News.
News aus der Tech-Welt.
Valve hat ja im letzten Herbst, November, ich weiss es gar nicht mehr, haben sie ihre neue Hardware vorgestellt. Steam-Controller, Steam-Machine, also der PC hier. Und Steam-Frame, die VR-Brille. Hätte eigentlich alles schon rauskommen sollen, mal Anfangsjahr. Und dann die RAM- und Chip-Krise, die SSD-Krise, da hat einfach dazu geführt, dass das Ganze verschoben wird auf unbestimmte Zeit. Aber was jetzt rausgekommen ist, ist der Steam-Controller. Und wie Zitat von ihnen, wieso? Ja, hat keine RAM drin. Kann man das auch schon mal rausbringen. Und genau, sind die ersten Reviews da und Preis und Release und tun gut, Simon, oder?
Ja, es sieht nicht schlecht aus. Also, nein, ausgesehen tut er ein bisschen komisch, weil er sieht so ein bisschen aus wie ein Zwitter zwischen einem Xbox und einem PlayStation-Controller, der aber unten noch viel länger ist, damit man die beiden Trackpads reinbringen kann. Also, die Sticks sind so wie beim PlayStation-Controller beide in der Mitte, was noch angenehm ist. Dafür ist, und das D-Pad ist links oben dann.
Es ist so wie ein Steam Deck einfach das Display weggenommen hätte und zusammendrückt, oder?
Ja, wahrscheinlich könnte man so, könnte man es auch sagen, genau. Und dann hat es aber die beiden Trackpads, die drauf sind und sonst einfach wie normal, du hast einen Menü-Button. In der Mitte hat es auch so, wenn so ein Xbox-Button oder ein PlayStation-Button hat, jetzt einfach einen Steam-Button. Mhm. Und hinten hast du noch vier Buttons zum Freibelegen. Wo dann so quasi dort, wo du es hast, oder? Das ist also das, was die Premium-Controller mittlerweile alle, glaube ich, haben, oder?
Ja, die meisten schon, ja.
Wo du nachher so kannst deine eigenen Funktionen drauf tun. Also vom Aussehen her ist es nicht viel überraschend. Man kann ihn dann laden mit so einem herzigen Pack irgendwie, wo du dann musst nicht das Kabel anschliessen. Das sieht dann auch toll aus.
Ja, und vor allem hast du gleichzeitig... Ist denn da die Wireless-Verbindung mit dem, wo ja dann halt eine tiefere Latency hat, wie mit per Bluetooth, wenn sie so macht?
Genau, dedizierte Wireless-Verbindung, was ich immer toll finde, weil ich bin absoluter Bluetooth, ich würde sagen Skeptiker, wenn nicht sogar Hasser. Ich finde es eigentlich nicht eine gute Technologie für die meisten Use Cases, vor allem für so Sachen. Plus, was gibt es denn noch zu sagen? 99 Euro kostet er, wenn man ihn jetzt kauft. In der Schweiz kann man ihn, glaube ich, gar nicht vorbestellen, oder? Phil,
Nein, eben nicht. Ich habe jetzt einmal einen deutschen Account gemacht, damit ich auch mal so einen bestellen kann, damit ich es testen kann für uns.
Yes, und die ersten Reviews sind mehr oder weniger begeistert. Die Sticks sind ja so magnetische Sticks und sollen absolut keinen Stick-Drift haben. Irgendwie. Das ist natürlich etwas, was sehr positiv ist. Und wenn man so ein bisschen schaut, die Reviews eben sind begeistert. Es gibt viele, die so ein bisschen stänkern, weil es halt doch 99 Euro sind. Aber wenn du vergleichst mit diesen andere krasse Controller, die Sony und Microsoft rausgeben, die sind schon teurer, oder?
Also ihre normalen sind natürlich günstiger und du kommst mittlerweile schon auch selbst günstigere über, die gewisse Premium-Features dann gleich haben. Weißt du, so das TMR eben, oder die magnetischen Analog-Sticks, das kannst du zum Beispiel auch in den Triggers haben, dann gibt es ja wie so Hair-Trigger und Trigger-Stops und so. Und höhere Polling-Rate, schieß mich tot. Das gibt gewisse, die günstiger sind, die das haben, fühlen sich dann aber auch billiger an. Aber sozusagen, aber wirklich die Premium-Feature, die kostet es auch mehr.
Mhm. Ja. Die Dritthersteller sind doch zum Teil noch viel teurer, oder? Also die Turtle Beach Controller für, ich weiß nicht, 150 Stutz und mehr.
Es gibt auch 250 Franken Controller. Ja. Es gibt schon alles, aber es gibt auch günstigere, die okay. Zum Teil mehr können. Aber ich glaube, der Mehrwert da ist halt schon, dass du einfach extrem viele Möglichkeiten zum Konfigurieren kannst und halt mit diesen Trackpads halt einfach wirklich einzigartig ist für... Also es haben schon viele geschrieben, es ist wirklich ein Steam-Controller. Es ist, weil er funktioniert ja eigentlich auch nur mit Steam, also mit... Du musst die Games auch über Steam starten, ich glaube, sonst funktioniert es gar nicht.
Ah, ist das so?
Ja, und das liegt immer dran, wenn du den X-Input genommen hättest von Microsoft für einen Xbox-Controller, dann hätte ich eben auch... Die Trackpads hätten dann, glaube ich, nicht mehr gleich funktioniert, weil Xbox den X-Input einfach alles sozusagen wie mit einer Analog-Stick-Steuerung umwandelt. Und das wäre dann einfach nicht gleich gegangen, habe ich gelesen.
Oder vielleicht kannst du dann einfach die Trackpads irgendwie deaktivieren, wäre auch nicht. Ja,
aber jetzt ist es jedenfalls so, also du musst es schon über Steam nutzen, aber...
Wobei, was die Reviews sagen, ist die Trackpad so, ich meine, das ist ein nice Ding, aber ich habe kein Steam Deck, was musst du ein bisschen sagen, Phil, aber ich glaube, mit denen spielst du nicht irgendwie stundenlang dann nachher irgendwelche Echtzeitstrategiespiele. So. Also das ist mehr nice to have.
Ich glaube, es geht ja schon, es ist ja ein Controller für die Steam-Maschine, oder, wo ja für Sofa gedacht ist und mit der willst du alle Spiele können spielen, darum machen wir die. Oder? Und so macht sie Sinn. Ich habe auch auf dem Sofa noch die Tastatur und die Maus und das ist natürlich dann gleich besser. Aber ich fände es auch easy, wenn du mit dem spielen könntest. Ist auch die Frage. Ich, wo das Zeug dort nebenan liegen habe, nehme dann vermutlich gleich lieber die Maus. Weil einfach, ja, dann musst du halt das Teil auf den Schuss legen. Aber wenn es einfach die Steuerung viel besser ist, machst du es dann lieber.
Aber ich sehe schon, dass das Simon sagt. Also weißt du, irgendwie auch bei, ich meine, du willst auch auf einem Laptop, der ein grösseres Trackpad hat, willst du ja kein Strategiespiel zocken mit dem. Also das ist wie nochmal ein kleiner, fummeliger. Also
aber es geht, glaube ich, einfach darum, wenn du vor dem Fernseher hockst und willst gamen, dann deine Option ist, eine Maus und Tastatur benutzen oder das, was einfach chilliger ist zum Anhängen und sehr gut funktioniert. Und beim Steam Deck ist es halt schon so, ich brauche auch wenig Spiel, brauche ich das. Weißt du, eine Handvoll pro Jahr. Aber dort brauche ich es. Und alle Controller, die es nicht haben, sind dumm. Weil einfach, du kannst die Games nicht spielen. Und die nerven anders, wenn mit dem Analogstick eine Maus-Cursor steuern, ist einfach scheiße.
Ja. Aber das ist das so. Sind wir uns einig, dass das ein Scheiß ist. Das ist, aber so. Das ist eigentlich das kleinere Übel natürlich. Aber stimmt, mit denen.
Es sind einfach wenige, die es brauchen, das ist schon so. Aber dort wirklich, wo es gebraucht wird, dort nervt es dich so, wenn sie es nicht können. Das ist dann so ein Krampf.
Drum. Und es gibt ja schon immer noch Games, die nicht für Controller optimiert sind und so. Und das gibt, ich glaube, weißt du, so rundenbasierte Strategiegeschichten, XCOM oder was weiß ich, auch vielleicht so, nicht Europa Universal ist jetzt nicht, das ist recht Echtzeit, aber so Civilization oder so, ich glaube, dort ist es dann easy mit dem zu steuern, oder fast besser.
Und eben, also die Konfigurationsmöglichkeiten, die sind halt schon, das ist kein Vergleich zu was du bei PlayStation mit irgendeiner App von einem Controller kannst machen. Also das ist viel komplexer. Und die Leute haben halt wirklich geile Profile, die du einfach kannst mit einem Klick aktivieren. Und das ist schon noch, es gibt da schon recht viele Möglichkeiten. Und das hat ja auch noch Haptik, Gyro und so.
Ja genau, für den Dummy, wo das immer... Das ist eigentlich nur für den Domi.
Ja, voll. Ja, ist was genau. Wir holen den auch. Wir müssen noch nicht, ob es bei uns im Shop dann auch mal wird geben. Wie gesagt, der Aldi hat es gehabt. Ich habe auch mal nachgefragt. Sie schauen sicher, dass man den auftreiben kann. Aber sie verkaufen es selber, glaube ich, auch nur offiziell über Steam. Du musst es sowieso irgendwie so grau importieren. Darum einmal schauen, wenn wir den Demo wird haben. Aber eben Steam Deck gibt es ja auch bei uns. Von dem her. Schauen wir mal. Dann, die nächste News, geht um Denuvo, den geliebten Kopierschutz, den alle lieben, weil der fast allen Singleplayer-Games vorhanden ist. Und eben, dort sagt man immer, also gibt auch Benchmarks, die schon auch belegen, dass der Games halt langsamer macht, die Ladezeiten können sich erhöhen, weil halt im Hintergrund läuft. Und das ist immer so ein bisschen Verarschung für die, die das Game legal kaufen. Die haben dann die Probleme und die, die ein cracked Game kaufen, die haben dann den nicht. Aber der nützt meistens, also gerade am Anfang, in den ersten paar Wochen, wo halt Games am meisten verkauft werden, der ist vor allem für die Zeit gedacht. Oder? Und dort greift er offenbar schon noch relativ zuverlässig. Aber jetzt ist der offenbar geknackt worden, und zwar wirklich für alle Singleplayer-Games, die kein VR haben. Da habe ich nicht ganz gecheckt, wieso dass die ausklammert sind. Und das bestätigt auch Denuvo, respektive Irdeto, die Firma, die es gehört. Das ist eine holländische Firma. Und übrigens, Denuvo ist in Österreich entwickelt worden, habe ich auch nicht gewusst.
Ja, wirklich?
Ja, die sind 2018 gekauft worden, eben von diesem Irdeto, von diesem Unternehmen. Aber ja, lustig. Und genau jetzt, es ist so, es ist offenbar kein richtiger Crack. Also ein Crack tut ja wirklich den ganzen Schutzmechanismus einfach aushebeln. Und das ist jetzt wie so ein Hypervisor, wie auch immer das sagst. Es ist so eine Zusatzsoftware, die eigentlich im Hintergrund läuft. Ich glaube, du kannst es ein bisschen vergleichen wie bei Valorant. Dort musst du ja auch so eine Software laufen lassen. Weißt du, damit die Anti-Cheat, wo der ja wirklich so Kernelbasis läuft, aber der glaube und da musst du eben, glaub, ähnlich Sorgen, so Sicherheitsbedenken machen, weil der gaukelt dann eben dem Kopierschutz vor, dass er eigentlich auf einer anderen Hardware läuft, wo es alles legal ist und darum kann laufen. Aber
Du lässt ein Programm laufen, um ein Programm nicht laufen zu lassen.
Ja, auf eine Art, ja. Und ja, das läuft so ein Windows-Hintergrund läuft dann halt das. Und
das ist alles irgendwie.
Ja. Also funktionieren tut es, aber eben, du weißt halt dann glaub schon nicht, welche Sicherheitsmechanismen von deinem PC du das auch deaktivierst. Und natürlich sagt ihr dort, dass das mit ein grosses Sicherheitsrisiko ist, ist ja logisch, würde ich auch behaupten. Aber das ist das scheint schon wohl der Fall zu sein. Und sie sagen aber auch so, sie versprechen Gegenmassnahmen, wo man jetzt aber noch nicht weiss, was das wird sein. Also eben, bis jetzt funktioniert es immer noch. So schnell haben sie jetzt noch keine Lösung gefunden. Und ja, eben wird halt ja, verständlich, dass es das benutzt wird, eben weil gerade das Denuvo-Zeug, hast du ja dann oft halt den Online-Zwang bei Games, oder? Weil es halt, das muss ja einmal verifizieren, dass du online bist, oder du darfst zum Teil nur gewisse Anzahl Hardware-Änderungen vornehmen und zum Teil ist es wirklich so, dann geht das Spiel nicht mehr. Also die haben zum Teil wie Limiten drin, wie oft dass du deine Hardware kannst ändern kannst und dann geht es einfach nicht mehr. Und wenn du jetzt ein Bastler bist, kommst du zum Teil, hast du ein Geschiss, weil das Game dann nicht mehr läuft, oder?
Also was musst du machen, wenn du das machst? Also wenn jetzt
ja, PC, dann kannst du so. Die kontaktieren und irgendwie mit, denen, mit dem Support dich umschlagen. Aber ich glaube, das ist dann schon mühsam. Ja. Betrifft natürlich wenige, ja, darum ist es dann auch egal. Aber
viele Games deaktivieren die dann Denuvo nach einem gewissen Zeitchen. Okay. Obwohl Denuvo immer sagt, ja, nein, es gibt keine Performance-Issues und das ist nicht das Problem. Und
sie
so.
Schreiten
und
dann, das natürlich ab, ja.
Ja, und dann nach einem, also wenn sie irgendwie genug Einheiten verkauft haben, dann deaktivieren sie es. Ja. Auf Steam kann man sich übrigens, gibt es gute Kuratoren und Kuratorinnen, die eine Liste haben mit allen Denuvo-Games und so. Da kannst du mal schauen, wenn du keinen Bock hast auf das. Genau. Weil wirklich, also so irgendein Tool installieren würde ich jetzt tatsächlich nicht, zum Denuvo. Da hätte ich jetzt ein bisschen Mühe damit.
Ja, ich meine, also eben, ich weiß nicht, ich spiele halt auch keine Cracked Games mehr, oder? Aber eben, wir kommen halt auch die Codes meistens über, oder irgendwie.
Ja, aber es geht ja weniger, also ja, nein, es geht ja mehr darum, Denuvo, wenn es halt wirklich Issues gibt mit der Performance.
Ja, dann, ja, natürlich, aber...
Das wäre ja der einzige Grund, wieso das es installieren
würde. Genau, aber ich vermute ja jetzt schon eher, die meisten Leute... Wir sind ja dem interessiert, wir können Cracky Games spielen.
Ja.
who knows. Aber genau, jedenfalls, der genau, ist offenbar geknackt. Mal schauen, ob das für länger so bleibt. Dann hat es eine spannende Geschichte Runde gemacht, wo sich jetzt aber allerdings die Befürchtung nicht ganz bestätigt hat. Und zwar, dass PlayStation an einer neuen Online-Pflicht arbeitet. Da haben wir ein paar User eben festgestellt, zuerst bei PS4-Games, dann aber auch bei PS5-Games und die haben das wirklich kontrolliert. Und zwar ist das so, wenn du ein Game digital kaufst, dann kommst du wie eine Lizenz über, also das sind, die installiert es dann bei dir und die sagt dann, dass du das Spiel für immer kannst spielen, oder? Und jetzt hat eben ein User festgestellt, dass er dass die irgendwie zu einem gewissen Zeitpunkt sozusagen gesetzt wird. Nicht unbedingt direkt beim Kauf, sondern bei der einen erst noch irgendwie 15 Tage die Lizenz in Kraft tritt. Und seine Vermutung ist dann einfach gewesen, dass es eben, wenn du kannst nach 14 Tagen das Spiel zurückgeben, dass PlayStation wirklich so einen Online-Zwang einführt, weil Leute irgendwie die Games zurückgeben, sozusagen nach 2 Wochen dann irgendwie offline gehen und dann aber die Lizenz trotzdem bekommen haben und es weiterhin können nutzen. Und ja, jetzt ist es aber so, dass eben der Steven Totillo, das ist ja so ein bekannter Game-Journey, der auf seinem Blog hat er eben geschrieben, also er hat mit Sony Kontakt aufgenommen und sie haben ihm gesagt, es sei so, dass nur einmal so ein Online-Check gemacht wird. Also nachdem du das Game gekauft hast, wird das kontrolliert und dann kommst du die Lizenz über, um das immer zu spielen. Zu dem 15-Tag-Check hat es aber noch keine Antwort gegeben. Ob das...
Was das ah, da reden wir von digitalen Games, nicht von Disc, oder?
Genau, das sind digitale Games, die du im Store kaufst. Und weil es hat natürlich schon so ein bisschen Erinnerungen geweckt an Xbox 2013, also die Xbox One, wo ja Microsoft den Always-Online-Zwang eingeführt hat, wo dann jeden Tag das System kontrolliert hat, ob du eben online bist und das Spiel kannst spielen. Und da wäre es dann so gewesen, eben, dass du nach einem Monat oder so halt einfach... Also genau, da war die Frist dann 30 Tage gewesen, wo du das Spiel noch kannst spielen, ohne dass du online gewesen bist. Und dann hat es das gestrichen. Aber jetzt eben... Sony sagt, laut dem Steven Totillo, das sage ich nicht so. Jetzt keine Ahnung, ob sie etwas getestet haben und einfach jetzt schon gemerkt haben, nein, mit dem kommen wir nicht durch. Oder ob das gleich einfach eine Falschmeldung oder einfach irgendetwas passiert ist, aber schon ein bisschen, ja, es hat ein bisschen Geschmäckchen. Aber wie gesagt, solange es nicht kommt, ist das okay und jetzt scheint es so, dass die Befürchtung für nichts gewesen ist. Ja.
Bleiben wir mal. Bei der Switch ist es ja so, oder?
Bei der Switch?
Also, ja, wenn du zwei Switch hast.
Ach, das ist viel lästig.
Dann musst du doch so, du musst sagen, welches dein primäre Gerät ist und das ist nicht online, aber das, was sekundäre ist, du kannst nur gamen, wenn du online bist.
Die macht immer einen Online-Check, das stimmt tatsächlich. Die sind echt, ich finde es bei der Switch sehr mühsam. Also das
du musst eben wirklich so, das ist so ein bisschen, das ergibt dann keinen Sinn, weil die ich portabel habe, das ist mein Hauptgerät, weil mit der bin ich ja nicht immer online und das Hauptgerät, das ist natürlich ist eigentlich das im Fernsehen für mein Verständnis, aber das ist ein Sekundärgerät, weil das ist immer online.
Aber man muss es umgekehrt machen, das ist so.
Du musst es wie umgekehrt, das ist ein völliger Gugus.
Aber ja, genau, hey, also da gibt es eine Warnung, die soll offenbar doch nicht kommen.
Ja, wer es glaubt.
Ja, eben, jetzt mal abwarten, weil viele haben den Verdacht gehabt, dass es mit dem geplanten Handheld zusammenhängt. Das würde natürlich schon Sinn machen.
Ist der PlayStation, Planung, oder was?
Ja, der neue PlayStation Handheld, der ja ziemlich sicher kommen wird, der ist natürlich dann mehrheitlich, oder der ist sicher sehr oft offline, oder? Weil du mit dem ja rumlaufst. Und dass dort dann irgendwie ein neues System wird geben, das dann vielleicht kontrolliert, wie lange ist so etwas gültig und so, kann ich mir schon noch vorstellen, dass dort etwas Neues gewerkelt wird.
Ja, klar.
Wir werden es sehen. Genau, dann die letzte News betrifft den Elon Musk und OpenAI. Die sind ja vor Gericht und das ist schon diese Woche losgegangen. Und da streiten sich die beiden ja. Und ja, dort sind ja, glaube ich, auch schon ein paar Sachen rausgekommen. Und genau, um was geht es jetzt eigentlich konkret, Samuel?
Rausgekommen ist gar nicht so viel. Genau, es ist mal so ein von diesen Prozessen, der tatsächlich vor Gericht kommt. Also der Elon Musk verklagt ja links und rechts Leute immer wieder und in dem Fall ist es tatsächlich mal vor Gericht gelandet. Um was geht es? Also der Elon Musk war ja mal ein Mitgründer von OpenAI, ursprünglich im 2015. Und ist halt bis 2018 dort im Verwaltungsrat gesessen. Und er hat auch wirklich so zu den ersten Investoren gehört von OpenAI. Und das ist ja damals gegründet worden als ein Non-Profit-Unternehmen, also wohltätige Zwecke, AGI entwickeln für die Menschheit und so. Oder? Und der Elon Musk hätte aber eigentlich wollen in dieser Zeit anfangen, die Kontrolle übernehmen, also hätte wollen CEO werden von OpenAI, er hätte 4 von 7 Board-Seats wollen. Und eine andere Idee war noch, dass er es gerne mit Tesla zusammen mergen, also einfach, dass sich irgendwie einverleibt, oder? Und das hat aber nicht geklappt, also die anderen hätten es halt nicht wollen, verständlicherweise. Und er hat sich dann, als er seinen Willen nicht bekommen hat, im 2018 zurückgezogen. quasi den Hut genommen und hat dann auch aufgehört, Geld zu investieren. Also ursprünglich hat er, glaube ich, mal 100 Milliarden US-Dollar zugesagt. Und von denen tatsächlich gezahlt hat er 38 anscheinend. Und nachher, oder wenn er gegangen ist, ist das Geld weg gewesen. Und dann hat OpenAI anderes Geld gebraucht, also andere Investoren. Und um das dann können reinholen, haben sie halt angefangen, so einen For-Profit-Arm Arm zu machen, dass sie halt irgendwie auch können potenzielle Investoren, Investorinnen einen Profit versprechen, weil sonst gibt ja niemand Geld, wenn halt nichts dabei rauskommt, außer irgendein Wahnsinniger.
Und neue Wahnsinnige.
Ja, genau. Und finde mal einen zweiten, der halt einfach so schnell ein bisschen 100 Milliarden reinbuttert.
Ist schon schwierig. Sein Hauptquartier irgendwo mit einem Vulkan, oder?
Ja, irgendwie so, oder? Oder halt eben mit Hintergedanken, wie es da halt auch der Fall war. Und mit dem For-Profit-Arm hat es dann tatsächlich auch geklappt und sie haben können die Partnerschaft dann mit Microsoft eingehen, haben dort wieder Geld bekommen und ich glaube auch von anderen Investoren dann noch Geld halt können reinnehmen. Und das ist eigentlich etwas, was der Elon Musk ursprünglich sogar auch schon mal vorgeschlagen hat, weil er vielleicht auch gemerkt hat, ja, da alles selber finanzieren ist nicht so nachhaltig und irgendwann braucht man mehr Geld. Und er hat eigentlich die Idee von einem For-Profit irgendeiner Struktur auch schon vorgeschlagen gehabt. So. Jetzt eben hat er aber dort halt seinen Willen nicht bekommen und jetzt klagt er OpenAI an wegen Betrug. Also das ist so die offizielle Argumentation ist, dass er Geld in ein gemeinnütziges Open-Source-Unternehmen investiert hat und dass sie jetzt mit dem Geld plötzlich Profit machen und nicht mehr gemeinnützig sind und das sei Betrug. Sie hätten Geld, das für wohltätige Zwecke gedacht sind, geklaut und missbraucht. So, das ist quasi die Klage. Und er fordert 100 Milliarden Schadenersatz, das ist eigentlich genau das, was er mal versprochen hat. Die 100 Milliarden behauptet er, will er natürlich nicht selber, der alte Philanthrop, sondern die sollen an Non-Profit-Arm, den es immer noch gibt von OpenAI, fliessen. Und das Zweite, was er möchte, ist, dass der Sam Altman, also der CEO von OpenAI und der Greg Brockman, ich weiß gar nicht, das ist glaube ich auch im Verwaltungsrat im Moment, bin ich gar nicht sicher, einfach zwei von den Mitgründern, die ihn halt dort wahrscheinlich ein bisschen rausgeekelt haben oder einfach ihn aufgeregt haben, er will, dass die entfernt werden und auch zukünftig nicht mehr dürfen diese Positionen für ein paar Jahre gehen und die ganze Unternehmensstruktur, das die Kombination aus Non-Profit und For-Profit, die OpenAI im Moment hat, das soll alles zurück abgewickelt werden, dass sie wieder eine komplette Non-Profit-Organisation sein müssen. So. OpenAI sagt natürlich, nein, das ist absolut Unsinn. Das Geld von Musk sei Spenden gewesen und nicht Investitionen. Dementsprechend sind sie ja nicht irgendwie verpflichtet, zum mit dem Geld XY zu machen, sondern das sei ihnen freigestellt, dass sie da ihre Struktur ändern. Und es sei alles nur eine Neid-Kampagne. Und Elon Musk hat einfach selber eine eigene Agenda, weil er ja ein eigenes KI-Unternehmen hat, XAI. Und da möchte ich einfach sich selber einen Vorteil verschaffen, indem man halt einem Konkurrent ein Bein stiehlt. So.
Ich habe das Gefühl, es stimmt einfach alles.
Ja, ich habe auch das Gefühl, es stimmt alles. Das ist völlig, da hast du völlig recht. Um was geht es eigentlich? Oder können wir jetzt darüber diskutieren? Also, am Schluss ist es einfach, es ist Lawfare, nennt man das ja in den USA. Also, Elon Musk hat einfach zu viel Geld. Er hat irgendwie, ich weiß nicht, wie viele tausend Anwälte wahrscheinlich so im Retainer, oder? Und findet halt so, ich brauche die jetzt und ich verklage einfach Leute. Am Schluss geht es ihm einfach um Rache, hast du das Gefühl, oder? Wie so ein kleines Kind hat dann nicht das bekommen, was er will. Und die zwei haben dann halt gekränkt und jetzt, ja, möchte er sich an denen rächen. Und es funktioniert halt auch ein bisschen, weil es ist so das Umfeld, wo wir jetzt gerade uns drin befinden, ist natürlich, dass ganz viele von diesen KI-Firmen langsam an die Börse gehen. Also einerseits Elon Musk, sein XAI, das hat er ja in SpaceX integriert mittlerweile. Und SpaceX geht jetzt dann an die Börse, das Jahr irgendwann. Das ist sein KI-Unternehmen. Und Anthropic will auch demnächst an die Börse, ist so einigermaßen klar. Und OpenAI halt auch. Also die grössten drei, die möchten langsam Geld reinholen aus dem, aus dem freien Markt halt, wahrscheinlich auch, weil so auf dem privaten das Geld langsam ein bisschen knapp wird und sie ja Unsummen verbrennen in Rechtssätze.
Datacenter und so, oder?
Genau, das kostet ja einfach Unsummen von Geld und das muss halt irgendwo kommen. Und es ist halt, indem der Gerichtsprozess überhaupt stattfindet, das kreiert halt schon so eine gewisse Unsicherheit und der Sam Altman hat halt auch einen Ruf zu verlieren, der Elon Musk nicht. Das, ich meine, der ist in Depp. Das ist so,
da, ja. Der ist schon verloren.
Der ist schon verloren. Hat
keinen Ruf mehr. Der ruiniert, lebt sich gänzlich ungeniert.
Wirklich? Aber es passt perfekt jetzt darauf. Und eben, das, man hat das Gefühl, einfach nur schon mit dem hat er eigentlich gewonnen, weil jetzt einfach das Vorgericht ist und weil das braucht halt OpenAI, kostet das Zeit, Energie, es kostet auch Geld, es ist ja alles immer mega teuer mit den Anwälten. Und eben die Unsicherheit vor einem Börsengang, das ist ja irgendwo durch eine Verzögerung. Also wenn jetzt die mal an die Börse gängt, dann hätten sie wahrscheinlich, also dann wäre der Aktienkurs sicher schlechter weg dieser Klage, wenn er so hängig ist, so ein bisschen wie ein Damoklesschwert drüber hängt. Nee, oder weil wenn das jetzt wirklich Erfolg hätte, dann wäre es natürlich Katastrophe. Dann dürften sie ja keinen Profit mehr machen. Das heisst, die ganze Attraktivität für einen Aktionär ist dahin. Also dann investierst du natürlich kein Geld mehr drin, oder? Hey, die grossen Chancen. Sie sind sehr klein. Also weißt, es wird ziemlich sicher nichts passieren, weil also die Argumentation geht, glaube ich, überhaupt nicht auf, was ich jetzt so gelesen habe.
Okay, weil es dünft mir jetzt schon auch logisch mit dem, genau, du machst einfach, bist ein Non-Profit, du machst einfach einen zusätzlichen Arm und dort investierst. Das klingt ja offensichtlich shady und irgendwie, dass es nicht so gehen, aber ja, genau, ich kenne natürlich mich gesetzlich da nicht aus. Aber ich habe gerade Last Week Tonight gestern geschaut, wo es eben um die KI-Bots gegangen ist. Ey, und also wirklich die Chefs von all diesen Firmen sind wirklich haarsträubend, was die rauslösen. Also wirklich, du musst wirklich sagen, die müssen wir alle einsperren. Dann ist einfach das Menschenleben einfach egal. Ja. Also wirklich so abgerührt und vor allem so realitätsverblendet. Scheißegal, was die machen, die KI-Ding. Das ist über alles. Egal, ob es den Menschen schadet, das ist schon gut. Lass die einfach machen. Niemand soll was regulieren. Und ja, wenn da 500'000 Leute da irgendwie, weißt du, die sagen ja immer, es ist ja so ein unter einem Prozent Teil von ihren Usern, der irgendwie sozusagen missbraucht wird von den KI-Bots, weißt du, weil es dann einfach irgendwelche Scheiß vorliegt und sie nachher einen Selbstmord machen oder was auch immer. Ist ja egal, es sind ja wenige.
Ja, ist nur ein Prozent.
Genau, und eben gleichzeitig sagen sie, wir haben halt Milliarden oder was, wie viele Nutzer, oder? Und das sind das gleich Millionen. Hey, nein, jetzt einfach, die sind ganz, wirklich, auch der Altman.
Ja, ja. Hat er nicht letztens gesagt, der Altman, so dass man ein Mensch sei viel teurer als ein Bot, irgendwie, weißt du, so. Hat es so finanziell, hat es dann so, ja, KI ist schon teuer, aber weißt, zum einen Mensch aufzuziehen, das kostet noch viel mehr.
Ja.
Er würde ja eben, hat ja gesagt, da haben wir das Zitat, haben wir die Jubiläumsfolge gehabt, und er hat gesagt, das Kinderziehen ohne Chat
genau.
Unvorstellbar.
Und es gibt auch so einen guten, ich glaube auf Insta oder auf YouTube-Shorts oder so, habe ich immer gesehen, so einen Kanal, wo immer wieder so Sachen postet, die so haarsträubend sind von all diesen AI-Guys. Das ist ja, die man kennt, sind einfach halt Anthropic und OpenAI und so. Aber es gibt auch noch ganz viel mehr, wo auch so, also der eine, der so Musik macht und meint, Musik sei aber jetzt nur noch von AI generiert, das sei ein neues Hörerlebnis und so, was auf der alten. Wirklich, das ist nicht das, was die Leute wollen. Nur weil dein hure Ding jetzt doch Liedli rauslassen. Das ist geile Novelty. Das lange für einen Werbespot zwei bei uns, für irgendeine Kampagne. Aber nachher ist es irgendwie auch durch. Hey, gut, die nächste Kampagne ist ja schon wieder AI. Aber ich glaube, bei der dritten machen wir es dann nicht. Aber, weißt du so.
Hey, nein, vor allem, es sind die wirklich wie so Superschurken von so Filmen.
Ja,
also
ja, völlig ja,
selber bizarre, Mann. Ohne Gewissen. Absolut ohne Gewissen. Ja, und einfach.
Ja. Völlig den Bezug zur Realität verloren, ja. Glaube. Und das ist in dieser Bubble innen auch wahrscheinlich. Oder? Das
voll.
Und so viel Einfluss und so viel Macht und einfach die können einfach machen, was sie wollen und die Leute schnallen einfach, oder zu wenig Leute schnallen wirklich einfach, das geht denen nur um den eigenen Profit und das, also, genau, die Menschen sind völlig egal, oder? Ja, ey,
ja. Nimm mich schon. Also, zum Beispiel zurückkommen, was jetzt passiert ist. Also der läuft jetzt, der Prozess, diese Woche. Das hat am Montag angefangen mit so Jury Selection. Das war übrigens auch recht lustig. Es hat so, die haben ja wenn immer die Jury auswählen und dann nachher werden die noch ein bisschen befragt, was sie für Meinungen haben, ob sie befangen sind, oder?
Ja.
Und es war so ein bisschen das Problem gewesen. Eigentlich alle finden Elon Musk halt einfach einen Trottel. Das hat so sehr explizite Zitate zum Teil gehabt und irgendwann hat die Richterin halt dann einfach gefunden, so, ja, es geht wie nicht anders, weil es niemand findet halt gut und es ist jetzt einfach so und sie könnten trotzdem unbefangen entscheiden. Das ist wie so, schon anders übrig geblieben.
So geil.
Ja, voll. Und jetzt, genau, jetzt ist gestern, hat Elon Musk mal ausgesagt vor Gericht, ist aber nicht so viel rausgekommen. Also, er ist einfach hauptsächlich mühsam gewesen und hat halt Fragen nicht beantwortet und es ist hauptsächlich darum gegangen, eben, wie die Geschichte abgelaufen ist zwischen der Gründung und dort, wo er austreten ist. Und da hat es sich nichts, also hat keine Überraschungen gegeben. Es ist alles so abgelaufen, wie man das weiss, eben, dass er auch einen For-Profit hat wollen und so weiter. Was halt kann sein, ist eben, dass jetzt mit den ganzen Zeugen aussagen, dass da so ein bisschen Zeug führen kommt von anderen Leuten, von anderen Firmen. Weil gerade Sam Altman ist natürlich super vernetzt auch gewesen im Silicon Valley, vorher schon und jetzt eh noch mehr. Und dann kommen immer so private E-Mails raus, wo sie müssen deklarieren müssen. Darum, das ist noch so halb spannend. Aber bis jetzt habe ich jetzt nichts gesehen, was ich finde, ist ein riesen Schlagzeilen. Und das geht jetzt ein Moment, dann gibt die Jury irgendwie eine Empfehlung ab und die Richterin entscheidet dann, ist es überhaupt, also ist es ein fehlbares Verhalten gewesen oder nicht? Und wenn ja, dann gibt es dann so einen zweiten Prozess, den Remedies-Prozess, dann wird dann entschieden, okay, was passiert jetzt, wie wird es bestraft? Und dann, wie es immer so ist, das ist der District Court und dann kannst du es noch weiterziehen ans Berufungsgericht und dann kannst du es noch weiterziehen an den Supreme Court und überhaupt. Also, das ist wieder so ein Ding, das kann jetzt halt Monate bis Jahre gehen.
Ja, ja.
Ja. Aber gut, wenn jetzt das erste Gericht sagt, nein, alles ist Humbug, dann wird es vielleicht weitergezogen, aber es hat dann nicht mehr so grosse Auswirkungen, oder? Weil dann ist eigentlich schon recht klar, nein, da passiert nichts.
Ich habe schon gelesen, dass rausgekommen ist, dass der Gabe Newell, das ist der Chef von Valve, dass er Elon Musk geschrieben hat, damit Hideo Kojima mit der SpaceX einen Tour machen kann bei SpaceX und OpenAI.
Was?
So Zeugs kommt dann einfach irgendwie raus.
Ah, aha, aus dem Gerichtsprozess, aus diesen Mails.
Ja, genau.
Jetzt hat er gedacht, hä? What? Okay, geil.
Da kennt man sich einfach offenbar.
Ja. In der Branche.
Genau, in der Branche. Also komm. Genau, nicht in dieser Branche, aber auch in einer Branche. Also komm, dann gehen wir doch mal in Big Screen.
Von Kommerz bis Arthouse. Film und Serie auf dem Big Screen.
«Rose», genau, hast du mir gesagt, heisst es. Ein Film, wo du gesehen hast. Von dem weiß ich wirklich gar nichts.
Nein, habe ich auch nicht gewusst, bis ich da irgendwie ein Kinoprogramm angeschaut habe. Das wunderschöne Kino da, wie hat es geheißen, Gartenhof oder so in Wien, weil es wirklich empfehlend ist. Noch so eins von diesen Oldschool-Riesen-Kino, die so 70mm zeigen und so. Der Film ist es aber nicht. Das ist ein aktueller Film, heisst «Rose» und spielt während dem 30-jährigen Krieg, also irgendwo zwischen 1618 und 1648, in einem protestantischen Dorf, irgendwo im Heiligen Römischen Reich. Also man redet Deutsch dort, aber wo es dann ist, Böhmen oder irgendwie Österreich, das kommt nicht wirklich raus.
Ist ein deutscher Film oder österreichischer?
Ist eine deutsch-österreichische Koproduktion. Und dort in diesem Dorf kommt ein mysteriöser Soldat an und behauptet, er sei der Erbe von einem Hof, der in einem miesen Zustand ist. Und er baut dann so dort den Hof wieder auf mit den Leuten vom Dorf, hat dann so Knechten und so. Und der Soldat, der ist gespielt von der Sandra Hüller. Und jetzt, dass eine Frau einen Mann spielt, das hat jetzt nichts mit Achtung, Ironie, irgendeiner Vogue-Gaga-Agenda zu tun oder so. Ironie off. Es hat nämlich tatsächlich damals Frauen gegeben, die mitgekämpft haben im Krieg, aber das eigentlich nicht hätten dürfen. Die haben sich als Männer ausgegeben und dann nachher sind dort auf Front. Und ja, das ist sehr düster, es ist alles in schwarz-weiß, wunderschöne Bilder von dem Dorfleben dort. Und es ist so ein historischer Film, wo man wieder irgendwie nicht einfach Helden zeigt, wie sie nachher irgendwie in einem Happy End höchst erfolgreich irgendwelche Schlachten gewinnen, sondern einfach normale Menschen. Und wie beschissen das Leben eigentlich da war. Und du weißt von der ersten Minute, weißt du, okay, das gibt kein Happy End. Das ist einfach wie klar so. Und ja, es hat mich schwer beeindruckt. Es ist harte Kost, muss man schon sagen. Also das kann man nicht, das ist nicht einfach so ein bisschen locker flockig an einem Samstagabend mit ein bisschen Popcorn und so, sondern da muss man sich ein bisschen drauf gefasst sein. Aber ich liebe halt einfach Sandra Hüller, weil irgendwie obwohl sie jetzt von Hollywood entdeckt wurde, ist jetzt das letzte bei Project Hail Mary mit einem Schönling und einem herzigen Alien die Welt gerettet irgendwie, kann sie eben dann trotzdem auch noch das, was sie wirklich stark ist, drin, nämlich so die wahnsinnige Präsenz auf einer Leinwand und so, das ist einfach schon, sie kann auch einfach einen Mann spielen, kann sie ja. Ey, voll. Also, so Zone of Interest, wenn ich weiß nicht, ob der gesehen habe, ist schon mit ihr gewesen dort.
Und dann, ich habe noch nicht gesehen, hat er schon lange
mal schauen. Ja, der muss schon mal schauen, von Jonathan Glazer. Und sie war nominiert für die Anatomie eines Falls, für einen Oscar nominiert. Und so. Ist einfach, ja, das ist meine absolut, ich finde sie grossartig. Und auch der Film wird halt schlussendlich auch von ihr gedreht. Aber ist wirklich. Ich sage nicht mehr, was passiert. Das ist recht absehbar, eigentlich, was passiert. Oder? Aber muss man nicht viel mehr sagen. Aber wer also Bock hat auf mal einen historischen Film, wo nicht einfach grosse Helden sind, sondern einfach normale kleine Menschen. Rose heisst er und läuft, glaube ich, jetzt in den Kinos.
Geschmeidig. Sehr schön, ja. Tue ich mir auf die Liste. Dann gehen wir eins weiter ins Spiel.
Zocken, bis der Notarzt kommt, in den Spielecke.
Saros, hast du durchgezockt? Ich habe immerhin den ersten Boss geschafft.
Wow, hast du ihn jetzt geschafft?
Ja, den habe ich schon geschafft. Den habe ich relativ klima geschafft, aber ich habe einfach es noch nicht geschafft, das Spiel weiterzuspielen. Ich bin einfach, wie kann man es zu faul am Abend auf die Bullet Hell? Und spielt dann irgendwas anderes. Spielt einen Pragmata, wo ich zwar auch nicht mega Bock habe, aber das ist schneller durch, habe ich das Gefühl. Aber spiele ich sicher weiter. Aber genau, du hast es recht gefeiert.
Ja, das PlayStation 5 exklusiv Hausmarke. Gehört jetzt, glaube ich, Sony, oder?
Kann ich dir mal sagen? Kurz mal noch. Ich meine, die muss ja fast,
oder? Bin ich sicher, ja. Ist der neue, die haben vorhin einen Returnal gemacht, wo es ultra schwierig ist und ein Action, Third-Person-Action-Game ist. Mit so Bullet Hell heisst einfach, es kommen immer so Geschosse auf dich zu, musst ausweichen. Sie kommen eigentlich recht langsam auf dich zu, aber es sind so viele, dass du immer musst schauen, wo das dann eigentlich kannst durchsneaken und so. Die Story ist so eine klassische Science-Fiction-Story, oder? Ich gehe auf den Planet in der vierten Mission und die drei Missionen vorne, die sind verschollen, man weiss nicht, wo sie sind. Die Idee von denen ist, dass die auf dem Planet Carcosa Lucenit abbauen, irgendeinen Rohstoff, der die Menschheit retten soll, was irgendwie so viel Energie kann generieren kann, wie sonst noch nie etwas da gewesen ist und so. Aber ich selber habe natürlich eine andere Motivation, weil meine Frau ist auf der ersten Mission war und ich will sie schauen, ich will herausfinden, was mit ihr passiert ist, mit dieser Frau. Also
das ist, wird immer spannend. Ich bis jetzt habe nie mit den Leuten geredet in der Basis, das interessiert mich überhaupt nicht.
Nein, die Story, also ja, mal. Also ja, am Schluss kommt dann noch eine, es hat ja dann auch noch so Rückblenden und so, noch Spoiler und so, aber ja, also die Schuhe sind mir nicht auf, es gibt zwei verschiedene Enden und so und sie haben es geschafft, dass das Ende nicht scheiße ist, so, aber sie hätten es können scheiße machen. Aber Es ist, ich habe schon gewusst, dass es
okay, Beigemüse, ja.
Okay, Beigemüse, easy. Ja. Und du gehst halt dann nachher auf den Planet und wenn du stirbst, dann wachst du wieder auf in der Basis und je nachdem, wie viel von dem Lucenit du gesammelt hast, kannst du dich upgraden und so wird dann halt das Game wie immer einfacher und einfacher. Aber die Motivation ist schon mega da, obwohl man, also die Levels setzen sich auch immer wieder so halb neu zusammen, also es ist nicht voll prozedural generiert, sondern es hat einfach so einzelne Abschnitte, die in einer Reihe voll kommen können. Und dort ballert man sich durch und sie sehen einfach, verdammt schön aus. Es sieht alles aus, als wäre es aus einem HR-Giger-Painting. Du bist jetzt noch nicht im zweiten Level, oder bist
du im zweiten bin ich, genau, dort ist es, genau.
Das ist so HR-Giger, oder? Yeah. Also, da kannst du ich bin wirklich teilweise gestorben, weil ich wollte einen Screenshot machen, um es nachher für das Review brauchen, aber es ist ja gerade scheiße. Und es ist halt auch immer so, du nimmst nachher dort eine Waffe auf und wenn du eine andere aufnimmst, dann musst du die andere Waffe ablegen. So hast du eigentlich quasi, machen sie die Run, du kannst dann nicht immer mit den gleichen Waffen rein, sondern du musst hoffen, dass zufällig die die, die geil findest, aufnimmst. Und je länger du im Level bist, umso höhere, umso bessere Waffen kannst du aufnehmen. Also du kannst nicht einfach, ah, ich habe die geilste Waffe gerade am Anfang und mit der kannst du nicht bis zum Schluss durchziehen, weil das ist irgendwann zu schwach. Dann hast du immer noch eine Power-Waffe, also du hast zwei Waffen insgesamt, die du eigentlich kannst mitnehmen. Es gibt noch die Power-Waffe und die ladest du auf. Es sind alles höchst kompliziert. Ich habe es auch in meinem Review geschrieben, aber wenn man es dann game checkt, man schon. Die ladest du auf, indem du dein Schild aktivierst und von diesen blauen Kugeln absorbierst. So. Und dann nachher hast du mehr Energie und dann kannst du das wieder rauslassen. Dann gibt es noch gelbe Kugeln. Wenn du die absorbierst, dann nachher bekommst du immer weniger Lebensenergie. Also dein Maximalleben wird abgesetzt, aber auch wenn du dafür dann nachher lässt du auch wieder Power auf und wenn Power rausschiessst, dann geht es wieder rauf.
Ah, du musst wirklich die Kugeln machen. Ich habe die Kugeln nur, die Kugelschutzschild habe ich nur gemacht bei Sachen, die ich wusste, da kann ich jetzt schlecht abwehren. Aber muss ich
nein, das musst du musst machen mit der Energiewaffe. Kannst, weil die Energiewaffen ist natürlich je nachdem recht viel stärker als deine normale Waffe, die du aufgenommen hast. Und das macht es dann recht viel einfacher.
Das habe ich auch noch nicht so richtig gecheckt. Ich habe auch den super Schuss gemacht. Hey, ich finde, was noch speziell ist, gut, oder, gut und schlecht, die nutzen den Controller wieder mal so bis das Limit, der DualSense. Was ich schon noch recht geil finde, wirklich das vibriert in keinem Game fast so geil wie in dem, eben, vielleicht noch das Astro...
Astrobot.
Jetzt einfach Astrobot geheißen, das letzte.
Ja.
Das ist wirklich geil, finde ich, das Fakt. Aber was ich irgendwie nicht geil finde, die können die Triggers sperren hinten, sodass du wirklich, musst wirklich fest drücken, um sie runterzuziehen. Ich finde es gleich nicht geil, weil du musst dann beim einen Angriff musst du wie, du drückst bis zum Widerstand, dann macht er einen anderen Schuss. Und wenn der Spezialschuss am Schwachen drückst, ganz durch. Und ich weiß auch nicht, ich bin einfach stark. Ich ziehe dann einfach oft den gleich durch. Und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde das auch nicht geil. Das ist so, das stört mich so. Ich wollte
das ist ein nice Gimmick, aber es funktioniert dann irgendwie auch so halb. Der Domi hat es, glaube ich, auch geschrieben. Er wird sofort, wenn du so einen Pro-Controller hast, dann kannst du sofort umbelegen auf einen anderen
Taste. Ja, wahrscheinlich
ist es
Zusatztaste, das Detail.
Aber die Idee ist nice. Aber also, ich finde sonst die ganze Welt, das Sounddesign ist fucking insane. Es ist so krass. Ich spiele es nur auf Kopfhörer. Und auf Kopfhörer ist es wirklich, es ist gigantisch schon alleine. Also die Musik plus die ganzen Töne und wie es räumlich so sind. Die Welt ist super schön gestaltet. Und das ist auch motivierend irgendwie, weil mit denen, auch wenn es viel so noch Backtracking gibt, du schaltest nicht mehr wieder neue Sachen frei, wie irgendwie, weißt du, so, ja, es ist der Klassiker, Metroid-mäßige Klassiker, so, du kannst die Uhr ziehen dann plötzlich mit irgendwie einem Kabel oder du kannst dann nachher so Jump-Pads und dann kannst du wieder neue Orte im Level go aufsuchen, wo dann nachher bessere Upgrades gibt.
Ja, und halt nur schon, dass es jetzt im Vergleich zum Returnal, wo ja eigentlich der geistige Vorgänger ist, dort hast du wirklich von Anfang an wieder müssen anfangen, all die Levels wieder durchmachen.
Ja.
Und das war auf eine Art geil gewesen, aber hey, eben, wenn du dann irgendwie im vierten Level stirbst, da drehst du durch, Mann, dann bist du irgendwie zwei Stunden dran gewesen und dann musst du von vorne anfangen.
Voll. Und das haben sie besser gemacht. Ja,
darum, du hast ja auch gesagt, es ist viel einfacher.
Es ist viel einfacher. Plus, du hast noch so ein Bonus-Malus-System. Du kannst nachher so Boni freischalten, zum Beispiel mehr Leben oder mehr Schaden für dich. Aber du kannst nicht. Du musst je mehr, also so plus minus 3 und wenn du über 3 drüber gehst, dann musst du noch einen Malus dazuschalten, damit es wieder ausgeglichen ist. Oder? Also, es gibt, kennt man auch von verschiedenen Games. Und das macht es schon recht einfach dann gegen den Schluss. Dann nimmst du zum Beispiel einfach kein XP mehr auf, aber dafür bist du irgendwie Superpower Marine mit irgendwie, wo keinen Schaden nimmt und so. Und dann kommst du bis zu einem gewissen Grad und dann musst du wieder anfangen. So also, aber das macht schon Fun. Also ich habe es im Fall noch weitergespielt, nachdem ich es durchgegamed habe. Ich es so geil gefunden.
Ich spiele sicher auch noch weiter.
So ich mache es ein grosser Anwärter bis jetzt für Game of the Year. Von diesem Jahr bis jetzt. Aber
ich bin mir das Pragmata muss ich noch fertig spielen, aber wo ich wirklich im Fall, weiß auch nicht, find's ein bisschen langweilig. Ich bin einfach so weit, ich wollte es fertig spielen, aber immer so die Kämpfe ölen mich mittlerweile an und die Leute finden das als Highlight. Ich weiß auch nicht.
Das ist scheiße, wenn ich dann im Sale hole.
Ja, genau. Genau, und dann hast du noch etwas anderes gespielt, nochmal ein PlayStation-exklusives Game, aber du hast nicht auf dem PlayStation gespielt.
Ich weiß nicht, kann man das schon sagen, dass wir da die 100 besten Games irgendwie mal in der nächsten Zeit machen? Das sagen wir jetzt gesagt, einfach,
oder? Jetzt hast du es gesagt, oder? Muss man jetzt ein mega Geheimnis daraus machen.
Aber genau, wir kein Geheimnis. Wir sind
an der besten Liste dran. Mit, nicht nur mehr, mit vielen anderen. wo wir über die 100 besten Games suchen. Das genau, kommt dann irgendwann.
Das kommt irgendwann und dort habe ich etwas über... Also, Spoiler, Bloodborne ist unter den 100 besten Games. Was so schwer ich ja nicht drauf gekommen. Da habe ich ein kurzes Text zu Bloodborne verfasst und bin dann darauf gekommen, dass es da offenbar jetzt so eine PC-Adaption gibt. Also keine offizielle, sondern du kannst mit einem Emulator kannst du Bloodborne auf dem PC geben. Ich habe gewusst, dass das am Machen sind. Die ist aber vor einem Jahr ist das Katastrophe gewesen. Das ist eigentlich... Es war einfach so mehr ein Proof of Concept.
Ja, aber ich meine, das ist schon lang gegangen, weil ich im PC Gamer habe ich das Gefühl, habe ich das schon gelesen. Aber ey, ich kann sein, dass es jetzt sicher also, besser geht.
Vielleicht ist es vor zwei Jahren gewesen. Ich weiß nicht, aber als ich das erste Mal gelesen habe oder etwas davon gehört habe, war ich so, hey, ja, geil und so, man kann es. Aber, und Bloodborne ist das grosse Problem, das hat es nur immer auf der PS4 gegeben und es ist nie optimiert worden für irgendetwas anderes. Das heisst, es ist nur irgendwie 720p, also HD gerendert, ich glaube nicht mal Full HD und nur 30 Frames per Sekunde. Und es ist, ich kann das nicht mehr spielen. Ich habe es ein paar Mal probiert, aber es geht nicht.
Hey, vor einem Jahr hat Sony den einen Mod, 60 FPS-Mod, haben sie forciert, dass man den abnimmt.
Ah, wirklich?
Ja, ja, darum mal schauen, wie lange jetzt der noch...
Das PC-Ding, ja.
Jetzt kann man es abladen.
Ja, jetzt kann man es emulieren auf dem PC. Du kannst bis zu 4K, bis 120 FPS geht. Das ist, es ist natürlich alles wieder so ein bisschen... Ich habe es natürlich ja gekauft und darum habe ich es ja mehr, bei mir gerippt von meinem DVD-Laufwerk, das ich noch in meiner Kiste... von meinem Blu-ray-Laufwerk, das ich in der Kiste habe, habe ich es ja gerippt, oder? Logisch. und dann nachher kannst du es also wirklich, ja, du musst halt, das ist typisch, du musst noch Shader dort abladen und dann Konfigurationsfile da und dann da wieder irgendwie eine Endung von einer Datei ändern und weißt nicht, ob jetzt nachher irgendwie Chinesen oder die Russen auch mitlosen, was irgendwie ein Trojaner drauf hat und so. Aber es funktioniert, das ist recht geil. Also du kannst, das ist halt schon toll irgendwie. Du kannst Sachen dann auch abstellen, wie irgendwie Motion Blur, wo ich hasse, oder Chromatic Aberration oder so, all das Zeug einfach raus. Und jetzt kann ich Bloodborne mit 60 FPS. Das ist sehr toll.
Ich meine, ich hasse so Zeug, sind einfach ein Fleck, warum sie das nicht bringen. Aber eben, es sind einfach so sture, hure Konsolenfritzen. Oder gut, da liegt es jetzt auch noch an FromSoft. Eben, haben sie mir gesagt, an Miyazaki, weil das einfach, glaube ich, so sein Herzensprojekt ist. Und darum hat er jetzt ja auch die weiteren... Ports, also nicht Ports, sondern Remakes von...
Ja.
Von welchem? Von einem irgendein Game hat das eine Studio ja wollen machen, hat das Pitch, die Demon's Souls gemacht haben, an Blue ja. Point.
Das ist schon Bloodborne, ja.
Ja, ja also, die haben es gerade gepitcht oder so. Ja,
sie haben es gepitcht. Die sind sowieso nicht mehr.
Ja, genau, der will das nicht, der will das irgendwie ganz selber in seiner Hand, aber ist auf eine Art okay, aber eben... Ich finde halt, hey, ich wollte halt die Gure Güllen einfach nicht so gamen. Und so stehen sie dir einmal alles gerne doppelt und dreifach verkaufen. Frag mal Nintendo. Die verkaufen das nicht zehnmal. Und schauen dann immer schön, dass es nach einem Jahr nicht mehr funktioniert, wenn du neue Hardware brauchst.
Elder Scrolls, oder? Ja, es liegt irgendwo nicht dazwischen. Das Problem ist, From Software hat eigentlich alle Games auf PC rausgebracht. Also alle Dark Souls, außer Demon's Souls, alle Dark Souls. Und Sekiro und Elden Ring und so, das ist ja alles auch auf PC draussen. Aber dort gehört offenbar, Bloodborne gehört offenbar, die IP gehört PlayStation. Ja. Und er sperrt sich dagegen, weil er findet schon bei Demon's Souls, hey, Bluepoint, wo es ein schönes Remake war, ist, sei es zu wenig düster und nicht nach seinem Artstyle und so. Er ist und ein rechter Freak.
Ist eh interessant, aber es ist so, er kann es nicht bestimmen. Sony kann es trotzdem bestimmen, aber die wollen eben einfach die gute Beziehung natürlich nicht kaputt machen, weil es ist schon irgendwie so ein bisschen synonym mit PlayStation geworden, die Marken, oder? Obwohl sie eben auch für PC kommt. Und gibt es das Xbox gar nicht, die ganzen Dark Souls-Game?
Mal. Schon, doch, aber gibt es schon. Nur Bloodborne ist das, was nicht gibt. Okay. Bloodborne ist das Einzige, was einfach nur auf der PS4 rausgekommen ist. Was aber zwar gleich. Schon Emulator auf der PS5 kannst machen, aber auch nur 30
FPS. Aber eben nach so einem Elden Ring-Erfolg willst du das natürlich einfach nicht verspielen mit dem. Und wenn dann da der Chef sagt, hey, ich will das, finde ich nicht gut, dann sagt man halt, ja, okay.
Ja, und sie wollen irgendwie halt, ja, und sie wollen wahrscheinlich dann auch nicht, dass er noch... weißt, dass es noch einen PC-Port gibt, weil jetzt hat der Sony eh gesagt, dass keine PC-Games mehr rausgehen. Also ich sehe, für einen PC-Port sehe ich ganz schwarz, für eine PS5-optimierte Version muss der Miyazaki sagen, ich habe Ressourcen, um das zu machen. Ja. Und dann macht er es selber. Und sonst, glaube ich, passiert es nicht.
Und es sieht nicht so aus, als würde das mal machen. Darum, genau, wenn man es in anständiger Auflösung und FPS spielen will, muss man es jetzt halt am PC machen. Bis Sony das Projekt vermutlich wieder über den Haufen schiesst. Ja gut, dann sind wir am Ende. Dann danke ich euch fürs Mitmachen und allen fürs Zuhören. Und tschüss miteinander, wir hören uns in der Woche wieder.
Ciao zusammen.